Und dann kommt Jesus und dann geht es nur noch um Jesus und nur noch um Jesus. Und so danke ich dir, Jesus, dass sich alles um dich dreht. Und egal wie unser Leben gerade aussieht, unsere Antwort ist Jesus. Du bist im Zentrum, Jesus. Es geht nicht um Programm, es geht um dich, Jesus. Unsere Beziehungen, Jesus, ja, unsere Herzensbeziehungen, aber wir sind verbunden durch deine Liebe, Jesus. Jesus. Niemand anders als du, Jesus. Und ich danke dir, dass du mittendrin bist, diesem ganzen Gottesdienst. Dass du auch jetzt zu uns sprichst, Herr, durch dein Wort. Dass du unser Herz erreichst heute Morgen, durch das, was du uns zu sagen hast. Und Jesus, wir sind weg in dir hier und wir lieben dich. Es gibt keine größere Liebe, Jesus, als dich zu lieben. Und ich habe nur geschmeckt, was es bedeutet, aber ich spüre es in meinem Herzen. Wenn nur noch du, Jesus, mein Herz erfüllst und mein Herz ganz in deinem Herzen ist, Jesus, da brauchst du nichts mehr. Und in diese Freiheit, Jesus, möchte ich rein und glaub, möchtet mir rein, Jesus. Und dann nimm uns Heiliger Geist und nimm unser Herz und lass es fliegen in diesem Geliebtsein. Ehre dich für deine Gegenwart heute Morgen. Jesus. Und wenn ich die Predigt auf die Seite schiebe und eine halbe Stunde nur Jesus sagen würde, es wäre genug, Jesus. Und es ist genug, Jesus. Lass uns an den Punkt kommen, Jesus, wo alles nicht sein muss, sondern nur du bist. Jesus. In dir kommt mein Herz zur Ruhe. In dir, Jesus. Amen. Es ist echt ein Privileg, Teil von der Familie zu sein heute Morgen. Es ist so ein Vorrecht, diesen Jesus jetzt schon zu kennen. Man hat den Eindruck, wir haben das irgendwie vergessen durch Gewohnheit. Und Jesus wäre alles nichts. Und er hat so ein Herz für unser Herz. Und deswegen auch diese Predigtreihe, wo es um unser Herz geht und wo es um die Reise zu unserem Herzen geht. Und ich möchte ein bisschen die Gedanken weiterführen, die ich vor 3 Wochen aufgegriffen habe. Da ging es um die Leinwand unseres Herzens. So, mit was ist unser Herz bemalt? Und ich nehme uns ein bisschen rein, dass ihr alle abgedatet seid, mitgenommen seid zu dem, was ich vor 3 Wochen gesagt habe, und erweitere das Ganze noch immer mal wieder, auch mit einem neuen Aspekt heute. Die Leinwand unseres Herzens. Und das ist verbunden mit der Reise zu unserem Herz. Und so mein persönlicher Hauptvers, der immer wieder auftaucht an den Sonntagen, ist dieser Vers aus Sprüche, wo Salomo schreibt, mit einer Eindringlichkeit, hey, ihr offene Türle in Nagold, setzt alles daran, vor allem aber behütet euer Herz, denn euer Herz beeinflusst euer ganzes Leben. Ich finde die Neues Leben-Übersetzung so gut da drin. Alles, was in unserem Herzen ist, hat 1:1 Ausfluss und Einfluss auf das, wie wir unser Leben gestalten. Unser Herz beeinflusst unser komplettes Leben. Unser Herz mit unserem Seele, Geist, alles, was in diesem Organ, das doch viel mehr ist als nur eine reine Pumpe, das viel mehr ist. Daraus fließt das ganze Leben, schreibt der Luther. Das ist so zentral, dass man den Vers irgendwie so ganz, ganz ober draufschreiben müsste zu den Top 10 Versen in der Bibel. Aber es ist nicht gut, eine Predigtreihe und eine Theologie auf einem Vers aufzubauen. Das kann sogar ziemlich gefährlich werden. Ich mache jetzt kein Fenster auf, aber die Frau schweige in der Gemeinde wäre so ein Thema, wo man sich mal drüber unterhalten könnte, was da so alles passiert ist, wenn ein Vers noch im falschen Kontext in einer gesellschaftlichen Schicht übertragen auf heute ausgelegt wird, damit hier die Frauen in der offenen Tür zu schweigen haben. Das ist ganz gefährlich. Und deswegen liegt es mir auf dem Herzen, heute gleich mal 2 neue Bibelstellen reinzubringen. Und ich habe gedacht, Word by Heart, das Wort zu verinnerlichen, Word by Heart, das Wort im Herzen, dass es, was wir hören, sich auf unser Herz malt, nicht nur irgendwie auswendig lernt, das war so gut der Input, sondern es zu verinnerlichen, in unser Herz hineinzubringen, das ist eigentlich das, was mir auf dem Herzen liegt. Und die zwei nächste Bibelstelle, die das Ganze noch ein bisschen besser ausdrücken oder mit reinnehmen, die stehen in Sprüche und im Korinther. Und der erste, auch wieder vom Salomo, und er verwendet hier eine Metapher, die so richtig gut ist, wo er schreibt, Gnade und Treue, auch interessant, Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Hänge meine Gebote an deinen Hals und schreibe sie auf die Tafel, auf die Leinwand deines Herzens. Weißt du, ob es damals schon Leinwände gab, zum Malen, Öl wie heute drum und dran? Wahrscheinlich schon irgendwie, aber er verwendet ein Bild der Tafel für unser Herz, das bemalt werden kann. Und er geht hier um Schreiben. Die Gebote, die kommen gleich drauf, die beiden Verse, wo ich habe, die haben noch ein kleines theologisches Schmankerl zum Alten und Neuen Bund mit drin. Also die Tafel des Herzens, Leinwand des Herzens, schon in die Sprüche drauf taucht es auf. Dann habe ich noch eine Stelle dabei vom 2. Korinther. Auch 3, Vers 3, interessant. Dort schreibt Paulus, ja, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid, den Christus selbst verfasst hat. Und der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Und dieser Brief, also wir sind nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und die Tafeln, auf denen er steht, sind nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut. Es sind die Herzen von Menschen. Und der Vers ist der Knaller. Da würde ich mir gerne eine eigene Predigt drüber machen. Ich reiße es nur ganz kurz an. Also wir haben im Jesaja, er will uns das steinerne Herz wegnehmen und ein fleischernes Herz geben. Jetzt schreibt der Paulus hier, nicht auf Stein, nicht auf das Gesetz geschrieben, ist uns im Herzen drin. Und der Salomo hatte nur im alten Bund einen kleinen Vorgeschmack gehabt. Er schreibt von Gnade und Treue, aber sagt nur, häng die Gesetzestafel um deinen Hals. Also ich stelle mir das vor, wie in die 10 Gebote in meinem Hals hängen. Das ist kein einfacher Gang. Aber er hatte eine Ahnung, dass es wirklich darum geht, auf die Tafel des Herzens zu schreiben. Und der Paulus nimmt den Vers und vollendet ihn und vollendet die Sicht vom vollbrachten Werk von Jesus darin. Und ich habe uns das mal farbig markiert. Wenn man den 2. Korinther 3, Vers 3, sagen wir mit Betonungen liest, dann heißt es nichts anderes. Christus selbst verfasst diesen Brief durch den Geist des lebendigen Gottes. Und die Tafeln, auf denen dieser Brief Jesus steht, sind die Herzen von euch. Also es gibt keinen größeren Wunsch, als dass Jesus selber sich auf unser Herz schreibt durch den Heiligen Geist. Und das ist eine völlig andere Nummer wie, ich muss was auf mein Herz schreiben. Ja, ich gebe Mühe dran, deswegen auch die Predigtserie, dass unser Herz neu beschrieben wird. Aber ich glaube, ein finales Überschreiben vor unserem Herz mit neuen Bildern, neuen Botschaften, wenn das nicht der Heilige Geist tut, dann ist es nicht nachhaltig. Sustainability, unser Schlagwort beim Daimler. Es ist, was ich selber draufschreibe, ohne den Heiligen Geist, ist positives Denken. Aber wenn der Heilige Geist reinkommt, Glenn und weiter erfährst, dann schreibt Jesus selber unser Herz durch den Geist Gottes als Brief. Nicht auf Tafeln, das ist schon interessant, die aus Stein sind. Nicht aus Stein, schreibt Paulus hier. Es geht nämlich um das Gesetz, es geht darum, dass im neuen Bund der Heilige Geist Jesus selbst auf unser Herz schreibt. Und das ist der Knaller. Also vielleicht könnt ihr den Vers mal ein bisschen daheim meditieren heute Mittag und drauf gucken, 2. Korinther 3, Vers 3. Und als Ergänzung dazu, wie der Heilige Geist, wie Jesus unser Herz, die Leinwand von unserem Herz neu beschreiben möchte, habe ich noch den 2. Vers aus dem Korinther dabei. Einer auch meiner Favorite-Verse, der steht im 3. Kapitel, Vers 18. Wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht, da ist kein Schleier mehr, wie beim Volk Israel heute noch ein Schleier da ist, wie eine Decke. Wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Mose durfte das nur schnuppern, der durfte hinterher gucken. Und wir alle sehen sie von Angesicht zu Angesicht, wie in einem Spiegel, in dem wir das Ebenbild des Herrn anschauen. Wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, hier haben wir geschrieben, wird unser Herz neu beschrieben, wird unser inneres Herz neu gestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden, dass unser Herz sich immer mehr dem Herzen Gottes ähnelt und dass Gottes Herz immer mehr zu unserem Herzen wird. Das geschieht, indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen. dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Und diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Und wenn Paulus wahrscheinlich den Hebräerbrief geschrieben hat und er schreibt dann, setzt alle Mühe daran, um in die Ruhe des vollbrachten Werkes zu kommen, das ist unser Anteil nur, diese Mühe, Jesus den Raum zu geben, dass wir ihm begegnen, dass wir seiner Herrlichkeit von Angesicht zu Angesicht schauen, dass wir daheim sind, mal alles ausschaltet, vielleicht ein Lobpreislied einschaltet und sagt, Jesus, ich will deiner Herrlichkeit begegnen. Und wenn ich sie sehe, dann verändere du mein inneres Wesen. Gestalte mich um, dass ich immer mehr Anteil an deiner Herrlichkeit bekomme. Das ist unser Part. Und zu hören, was ist in meinem Herzen drin. Aber die Umgestaltung ist das Werk seines Geistes. Und das entspannt mich. Und dann habe ich den Spiegel mit Löwen. War Absicht heute Morgen. Gibt so Versuche, wenn Tiere sich im Spiegel anschauen. Also mein Hund dreht sich immer so weg. Der will sich selber gar nicht im Spiegel sehen. Das ist für den komisch. Aber der Löwe von Juda, wenn der uns anschaut, oder das Lamm Gottes in seiner Liebe und Barmherzigkeit, das verändert uns innerlich. Und das ist die gute Botschaft heute Morgen. Die Leinwand unseres Herzens wird verändert, indem wir die Herrlichkeit des Herrn schauen. Und ich persönlich glaube, dass das genau Josua erlebt hat. Der war vor 3 Wochen in meiner ersten Predigt somit eine ganz wichtige biblische zentrale Person. Seht hier so im Comic ein bisschen, wenn die Mauern von Jericho einfallen. Damals im Alten Bund war die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes noch nicht im Menschen. Die lagerte zum Teil auf den Menschen, der Heilige Geist. Aber wir haben jetzt so ein Privileg, dass die Herrlichkeit Gottes in uns ist, weil wenn wir ihn anschauen, verändert sie uns innerlich. Damals gab es ein Zelt der Begegnung, habe es euch ein bisschen erzählt. Und darauf lagerte sich die Gegenwart Gottes und in dem Zelt war die Herrlichkeit Gottes sichtbar. Das war aber nur ein paar Leute vorenthalten, dort reinzugehen. Und Josua war mit dem Mose da drin und in dem Zelt war das so gigantisch, den Josua, den hast du dann nicht rausbekommen. Ja. Wenn die Kinder mal so Zelte bauen und gehen rein und haben ihre Höhle, die kommen dann nicht mehr raus. Zumindest ich als kleines Kind war ein bisschen unterwegs. Und ich bin davon überzeugt, dass das, was Paulus hier schreibt, dass das Josua im Zelt der Begegnung erlebt hat. Ich glaube, der ist der Herrlichkeit Gottes begegnet. Da waren Angesicht zu Angesicht. Haben wir gelesen, wie Mose mit Gott geredet hat, wie von Angesicht zu Angesicht ein Freund mit einem Freund redet. Und ich glaube tatsächlich, dass er in dieser Zeit eine ganz tiefe Gottesbegegnung hatte und von Gott so berührt wurde, dass in ihm was gewachsen ist, das ihn das Land Kanaan einnehmen hat lassen. Da war eine Identitätsprägung in dieser Gegenwart Gottes, dass er wusste, wir fressen sie wie Brot, nicht die uns wie Heuschrecken. Die Leinwand des Herzens vom Josua, die wurde beschrieben, das Wesen vom Josua wurde umgestaltet in diesem Zelt der Begegnung. Ist meine ganz persönliche tiefe Überzeugung. Zweites Beispiel, das ich heute noch ergänzen möchte, ist unser David. Und ich habe mich gefragt, was war auf die Leinwand des Herzens vom David gemalt und geschrieben, dass er im Gegensatz zum Rest vom Volk und für den restlichen Krieger diesem Goliath gegenübergetreten ist und hat gesagt, und heute rollt dein Kopf. Wo ist dieses Herz von David beschrieben worden, dass er mit diesem Mut und mit diesem Gottvertrauen, mit dieser Leinwand in seinem inneren Herzen drin so auftreten konnte? Wir haben es gelesen, unser Herz beeinflusst unser ganzes Leben. Es bestimmt unser ganzes Leben. Der Josua, er war überzeugt, wir nehmen das Land ein. Gott hat 3-mal zu ihm gesprochen, sei unverzagt. Wisst ihr, Josua hat auch seine Kämpfe. Der hatte Zweifel, sonst hätte Gott nicht 3-mal gesprochen, sei unverzagt. Geh hin. Und ich glaube, David hatte diese Momente. Der Vater hat ihn vergessen gehabt, als es darum geht, seine Söhne zu holen, wer zum König gesalbt wird. Ich glaube, David hatte auch zu kämpfen, dass jemand eine falsche Botschaft auf sein Herz schreibt. Vergessen vom eigenen Vater, ist keine gute Voraussetzung, oder? Aber da gab es Menschen und ich glaube, zumindest habe ich das in der Predigt mal gehört, dass dieser kleine Hirterjunge schon als kleines Kind auf dem Feld war und dass sich die Hirten am Abend beim Feuer, wenn die Schafe alle im Pferd waren, sie sich die Geschichte von diesem großen Gott erzählt haben. Da gab es noch keine Bibel-App, da war vieles noch mündlich. Und was hatten sie abends zu erzählen am Lagerfeuer? Ich bin davon überzeugt, dass es Geschichte war von diesem Gott, der Josua das Land hat einnehmen lassen. der das Volk aus Israel rausgeführt hat, der das Meer geteilt hat, der die Erde erschaffen hat. Ich glaube, diese Lagerfeuergeschichten, wo der David als Hirtenjunge dabei war, waren für ihn eine Bemalung, eine Beschreibung seines Herzens. Und wenn er das mal liest, wo er auftritt, als er Goliath gegenübertritt, davor hat er sich wie rechtfertigen müssen, warum er jetzt kommt. Und er sagt, ich bin dem Löwe hinterhergerannt und habe das Schaf aus seinem Maul gerettet. Ich habe mir beim Vorbereiten echt überlegt, der David hätte über unsere Nachricht diese Woche wahrscheinlich geschmunzelt. Löwe in Berlin ausgebrochen, oder? Wie dann ging die Löwesuche die Woche? Ich glaube, es war Wildschwein, oder? Statt zum Löwe, gell? Der David ging dem Löwe freiwillig hinterher. Er hat einen Bären verjagt. Ich weiß nicht, ob er den Film gesehen hat mit Leonardo DiCaprio, wo er diesem Bären begegnet und halb tot zerfetzt wird. Ich weiß nicht, ob ich einem Löwe hinterher wäre oder einem Bären. Der David hatte so ein mutiges Herz, weil irgendjemand diesen Mut und dieses Gottvertrauen auf sein Herz geschrieben hat. Weil die Leinwand seines Herzens mit Bildern voll war von diesem mächtigen Gott. So dass an dem Tag, wo Goliath dort stand und sagt, du kommst mit deinem Schwert und Kurzspieß und Gedöns und Zeugdreck, ich komme aber im Namen des Herrn und heute wirst du erliegen. Das ist David, dessen Herz voll war mit Bildern von Gott her geprägt. Und warum beschäftigen wir uns mit dem Thema? Weil es Menschen gab in unserem Leben, die unser Herz bemalt haben, beschrieben haben. Wir haben Bilder auf unserem Herzen, die uns manchmal im Leben hindern, das zu tun, nämlich das Land der Verheißung einzunehmen. Deswegen ist mir die Predigt so wichtig. Es geht schon im Mutterleib los. Weißt du, was der Matteo alles erlebt hat, wie aufgeregt die Judith zwischendrin war und die ganze Drum und Um. Da war sicherlich auch Stress schon in seinem Leben drin. Und gleichzeitig war er eingebettet in die Liebe von euch und in dem Rede. Und im Mutterleib geht es schon los, dass unsere Leinwand von unserem Herz geprägt wird. In der Familie, wo man aufwächst, die Freunde, die man hat, in der Gesellschaft, Schule, Erzieherinnen. Ich habe euch die Geschichte erzählt von vieles hat unser Herz geprägt, warum es so wichtig ist, unser Herz mal anzugucken. Das waren so die drei Schritte. Was sind denn wirklich die wahren Bilder unseres Herzens? Die Zeit der Auseinandersetzung, sich mal zu nehmen. Was für Bilder habe ich echt auf meinem Herz? Und dann die Leinwand zu reinigen. Vergebung, Buße, Umkehr. Die Leinwand wirklich mal mit Hilfe vom Heiligen Geist wieder weiß zu machen. Und dann vom Heiligen Geist die Leinwand neu beschreiben zu lassen. Die Zeit der Erneuerung. Das war so letztes Mal die drei Schritte. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. Wenn nicht, dann ist gut, dass man heute nochmal drüber redet. Ey, vergesst Mama montags, was ich freitags im Geschäft gemacht habe. Schreibt mir Mama schon Zettel. Deswegen ist Wiederholung ein guter Motor, dass sich's verinnerlicht. Genau. Wenn es nicht geschieht, dass sich unser Herz beschützt wird vor solche negative Pinselstriche, wenn es nicht geschieht, dass da vielleicht jemand da ist, der unser Herz neu beschreibt, der sagt, hey, glaub dem nicht, sondern mach das. Dann haben wir uns letztes Mal angeschaut, dass aus einem Erweckungsprediger, der in Amsterdam gestartet ist, ein Maler wird, der Van Gogh, hab nochmal das Bild dabei, dessen Bilder irgendwann dunkler werden, weil er von der eigenen Kirche abgelehnt wurde. Auf seinem Herz stand Ablehnung, Verleumdung, Ausstoß. Und am Ende seines Lebens hat er sich das Leben genommen. Das kann passieren, wenn unser Herz mit negativen Bildern bemalt ist, die nicht erneuert werden. Aber Gott sei Dank haben wir noch eine zweite Geschichte gehabt, nämlich der Isaac Newton, dessen Leben auch beschissen begonnen hat. Mit 3 Jahren von der eigenen Mutter abgelehnt, woanders hingezogen, zu einem Pfarrer, er zu der Elternklasse. Man kann sich noch erinnern an die 3 Worte in seinem Zeugnis. Dumm, faul, zu nichts zu gebrauchen. Das waren die Zeugnisworte, die er bekam. Und dann gibt es Gott sei Dank dieses Aber. Er hatte jemand, der gesagt hat, ja, dein Herz ist falsch bemalt mit Ablehnung von der eigenen Mutter. Aber ich nehme dich an, der John Stokes, ein Lehrer, der in seine Schule kam, der den Kerle bei sich aufgenommen hat, der sein Herz übermalt hat mit Fürsorge, mit Annahme, mit Liebe und der ihm alles ermöglicht hat, inklusive Universität. Und am Ende seines Lebens stand auf dem Grabstein von Isaac Newton ein Intellekt, der das Göttliche berührt. Ist der Hammer, oder? Deswegen ist mir die Predigt so wichtig, das Thema. Nicht, weil ich wichtig bin, sondern weil ich selber spüre, da wo mein Herz negative Bilder trägt, beeinflusst und hindert es mein ganzes Leben. Genau. So, dann bin ich stand geblieben. Wir haben so ein bisschen vier Dimensionen angeguckt, wo sich das auswirkt, in welche Sichtweise mein Herz mit Bildern geprägt ist. Das eine war die Sicht über Gott, die haben wir uns angeschaut, und auch die Sicht über uns selbst, über Identität. Und da haben wir noch so zwei Dinge da offen, weil letztes Mal nicht dazukommen. Die Bilder auf unserem Herzen über andere Menschen. Also mit welchen Bildern gehen wir in Beziehungen rein? Ich habe gedacht, das passt so gut zu Kleingruppen. Und dann noch das vierte Thema, unsere Sicht, die Bilder auf unserem Herzen über den Teufel. Ha. Und ich habe gedacht, weniger ist mehr. Deswegen kriegt der vierte Punkt eine eigene Predigt mal. Ist ganz wichtig, noch drauf zu gucken. Aber heute beschäftigen wir uns am Ende noch mit dem Thema, welche Bilder trage ich in mir in Bezug auf andere Menschen? Vielleicht auf die Menschen in der Welt, in der Familie. Was hat mich da geprägt und wo hindert mich das vielleicht im Leben und wo ist vielleicht auch eine Stärke in mir drin? Und deswegen möchten wir uns mit dem ganz kurz noch beschäftigen. Bilder auf unserem Herzen über andere Menschen. Da gibt es bestimmt viele Bilder auf meinem Herzen, auch viele Bilder auf eurem Herzen, was in Beziehungen alles passiert ist, warum ihr uns in Beziehungen manchmal sicher fühlet und auch gut fühlet und in manche Beziehungen eher schwierig, vielleicht unsicher. Und eins dieser viele Bilder auf meinem Herzen, wie ich Menschen begegne, wie ich mich in Beziehungen erlebe, das entstand wie so vieles emotional in der Kindheit. War auch Missbrauch mit drin in meinem Leben, der mich geprägt hat. Und das Bild, das auf meinem Herzen war, wenn ich in Beziehungen reingehe, besonders manchmal bei Männern, wo ich mich manchmal wirklich völlig unsicher gefühlt habe, das hieß Erwartungsdruck. Das Herz. Das Bild auf meinem Herzen hatte den Namen Erwartungsdruck. Und mit Erwartungsdruck verbunden auch Versagensängste, Unsicherheit und meine Konsequenz daraus dann Anpassung. Das war so meine Strategie, um mit dem Bild irgendwie klarzukommen. Aber das war und ist manchmal immer noch purer Stress, wenn mich das Bild einholt. Ich weiß nicht, welche Bilder auf eurem Herzen sind, wie ihr euch in Beziehungen erlebt, was euch da geprägt hat. Aber es lohnt sich, sich damit mal auseinanderzusetzen. Und der Erwartungsdruck, der ging rein bis hier in die Gemeinde. Was erwartet ihr von mir, wenn ich da vorne stehe und predige? Wo ich hier noch so irgendwie in die Alleinverantwortung reingerutscht bin vor der Krise, was wird da alles erwartet und was erwarte ich von mir? Und da, boah, das ist ein Moloch, sage ich euch. Ich bin untergegangen da drin. Aber der Untergang war eine Chance, in der Zerbruch was zu entdecken in mir drin und das Herz neu zu beschreiben. Und ein Riesenbild, wie ich das neu leben möchte, war letztes Jahr, als ich mit der Liege hier lag. Frisch vom Krankenhaus, der Liegestuhl mit dabei. Und das war, wie wenn Gott prophetisch sagt: Und genau das soll auf dein Herz drauf. Entspann dich in der Gegenwart von Menschen. Und es ist ein Weg immer noch, mich zu entspannen, nicht in irgendwelche, ich muss was erfüllen, reinzurutschen. Aber dieses neue Bild, deswegen, ich liebe es, mit Bildern zu arbeiten. Innerlich, wenn ich die Augen zumache, sehe ich mich jetzt hier sogar liegen, ohne dass ich da liege. Und wir sind visuell geprägt. Wir haben nachher noch einen Buchtipp, aber ein paar Bücher dabei übers Herz. Das haben wir vom Josua-Dienst in Strittmatt, haben wir ein paar mitgenommen. Nur zur Ansicht, wir haben die selber noch nicht gelesen. Und eins davon heißt Vorstellungskraft. Und das hat uns Gott geschenkt. Die Esoteriker haben es uns geraubt. Viele Christen haben Angst davor und wir entdecken es wieder neu. Die Vorstellungskraft hat so eine Kraft. Und die Vorstellungskraft unseres Herzens beeinflusst unser ganzes Leben. Also es war so schon ein Erneuerungsaspekt mit diesem Bild, mit diesem Liegestuhl. Und ich habe dann aber auch begonnen, Skizze zu malen. Weil diese Predigtreihe für mich nicht nur symbolisch ist, sondern weil ich irgendwie begonnen habe, okay, wenn mein Herz in Bilder denkt und ich über die Leinwand des Herzens rede, warum dann nicht anfangen, Bilder zu malen, die ich mir tatsächlich aufs Herz schreibe? Und um das ein bisschen runterzunehmen, den Anspruch, dass ich jetzt da zum Künstler werden muss, habe ich euch nochmal eine Skizze dabei, genau zu dem Thema, wie erlebe ich mich in Beziehungen? Nicht, weil ich ein toller Skizzenmaler bin, sondern weil ich euch ermutigen wollte, Dinge praktisch zu tun, damit es wirklich eine Veränderung im Leben bringt. Die Skizze sieht so aus, da drüber der Erwartungsdruck, der Peter mit so einem Ding auf dem Kopf, wo er ein Gewicht zerbricht. Und da drüber dann mein neues Motto, wenn ich in Beziehungen gehe, ein Austausch der Herzen. Die drei Schritte, wie sieht es in meinem Herzen aus? Erwartungsdruck. Wenn ihr in Beziehungen reingeht, der erwartet was von mir, obwohl er vielleicht gar nichts erwartet. Projiziert es er selber. Das war der Herzenszustand, wahrzunehmen, Schritt 1, zu reinigen, ins Gebet zu gehen, Menschen zu vergeben, wo sie Dinge von mir erwartet haben, wo das in mein Leben reinkam. Und der Schritt 3, neu zu bemalen, neu zu beschreiben, war irgendwann ein innerer Eindruck, dass da wie zwei Herzen sind, die im Kreislauf miteinander verbunden sind. Und das beginne ich zu meditieren die letzten Tage und Wochen. Und ich erlebe es heute, wenn ich hier vorne stehe, der Erwartungsdruck ist viel, viel, viel geringer. Da ist irgendwie innerlich ein Friede da. Ich teile euch mein Herz mit. Ihr dürft euch euer Herz mir mitteilen. Und dann ist es eine völlig entspannte Beziehung. Und es tut so gut, das eigene Herz eine Veränderung mitzuerleben, wenn Gott da drin was verändert. Wenn auf einmal vielleicht euch innerlich ein Bild gibt, wo er dann aufmalt oder aufschreibt und da was entsteht, ganz einfach, aber das ganz wesentlich Änderung auf unser Herz hat. Was ist auf euer Herz gemalt? Frag's nochmal. Auf der Leinwand eures Herzens, was Beziehungen zu anderen Menschen angeht. Vielleicht stärken gute Dinge, die dürfen bleiben, dürft euch einrahmen und aufmalen, aber wo es Hinderungsgründe sind, wo es schlechte Erfahrungen sind, Verletzungen, wo möchte Gott heute was verändern? Ich glaube, dass unsere Kleingruppen eine Möglichkeit sind, über unsere Herzenszustände, was Beziehungen anbelangt, ganz offen zu reden. Zu sagen, Leute, ich bin heute in der Kleingruppe, eigentlich wollte ich nicht, ich habe Angst, mich zu öffnen in so einer Gruppe. Oder ich fühle mich unwohl, weil ich irgendwas schon erlebt habe. Vielleicht ist unsere Kleingruppe wirklich der Ort, wo man mal nicht nur Kleingruppe macht, sondern auch über diese Herzensbilder spricht, wie ich dort reingehe, wie ich mich in Beziehungen erlebe und was mir in Beziehungen Schwierigkeiten macht. Ich glaube, das wäre ein mega Mehrwert, wenn ihr hierfür immer wieder Raum gebt, zu sagen, wie fühle ich mich hier eigentlich? Wie fühlt ihr euch heute Abend, wenn ihr hier seid? Fühlt euch wohl, sicher, offen, gelassen, angespannt als Kleingruppeleiter, was erwartet die Kleingruppe von mir, auch darüber offen zu reden. Siegfried, wenn ich richtig verstanden habe, ist es genau das, was dich hier auch irgendwie so vom Herzen her begeistert, dass diese Verletzlichkeit, unsere offene Herzen, darüber zu reden, was ganz Wertvolles ist. Und deshalb möchte ich uns mit der Predigt ermutigen, in der Kleingruppe tatsächlich mal darüber zu reden, welche Beziehungsängste oder Hindernisse vielleicht da sind. Und dann glaube ich, dass unsere Kleingruppe, weil sie einfach ein bisschen geschützter Rahmen bildet, der Ort sind, wo sich die Bilder verändern dürfen. Wo vielleicht der eine oder andere prophetisch was sieht, was sagt, wow, ich sehe dich aber so, oder du anderes erlebst, dass dieser Heilungsprozess, diese drei Schritte, ich nehme was wahr, ich rede drüber, vielleicht betet mit mir jemand drüber und ich bekomme ein neues Bild auf meine Leinwand, wie ich mich in Beziehungen sehe und mich da drin wahrnehme, dann wäre für mich schon ganz, ganz viel Himmel auf der Erde sichtbar, wenn das passieren darf. Dann haben wir nämlich wirklich, dass wir einander annehmen mit unseren Herzen, wie sie aussehen, so wie Christus uns mit unserem Herzen angenommen hat. Und ich finde es so toll, Harald, dann ist eine Liebe, die bedingungslos für uns da ist, eine Liebe, die zum anderen weiterfließt. Das ist essentiell. So, ich habe meine Predigt modular aufgebaut. Ich könnte jetzt aufhören, wenn für euch genug wäre. Wer sagt, ich habe genug, du kannst aufhören, Peter. Der darf jetzt die Hand strecken. Okay? Ich bin echt nicht böse. Das wäre gut, weil ich weiß ja, was ich sagen will. In meinem Herz ist drin. Ich habe nur zwei Optionen. Also Option 1 wäre, jetzt haben wir viel über die Beziehung unter uns geredet, Kleingruppe drum und dran. Aber es gibt noch eine andere Sicht in Beziehungen auf andere Menschen, nämlich die Sicht auf die Menschen in der Welt. Sollen wir das schon angucken? Das ist ganz kurz eine Folie. Was ist auf unserem Herzen, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die einen Lebensstil haben, der so gottfern ist, wie er uns innerlich nur gottfern sein kann? Welches Bild haben wir da über diese Menschen? Was ist da auf unsere Leinwand im Herzen gemalt, wenn mir der bösen Welt begegnet, die gerade alles Gottfremde tun, was man sich nur vorstellen kann, sich selber zu Gott erhebet, bis hin zu fordern, dass das Geschlecht schon im kleinen Grundschulalter Thema in der Schule ist. Ist eine wichtige Frage. Ich weiß nicht, wann mir hier jemand mal auftaucht, wann auf der Burg uns jemand so begegnet. Mit welchem Herzen begegnen wir solche Menschen? Erklären wir sie zu unseren Feinden, weil sie unsere christlichen Werte angreifen? Würde ich voll verstehen. Tolerieren wir es einfach? Ich gebe keine Antwort heute Morgen, aber Harald? Warte mal, Schwend, die Leute daheim hören es nicht. Harald, deswegen gebe ich dir schon das Mikro.
Also ich habe ja mal über ein interessantes Erlebnis erzählt, das ich hatte in diesem Zusammenhang. Da war dieser Christopher Street Day und es war, wir waren in, welche Stadt? Lübeck war das, glaube ich, in Lübeck. Und das war direkt vor einer Kirche und es hatten also diese Demonstration hatte auch irgendwie einen Glaubenszusammenhang oder sie meinten, es müsste einen Glaubenszusammenhang haben und mich hat das irgendwie interessiert, bin auch ein bisschen meiner Frau mit auf die Nerven gegangen, dass ich auf einmal in einem Gespräch drin war und das irgendwie nicht mehr aufgehört hat und das fand ich eigentlich total interessant. Natürlich sind die Positionen auf den ersten Blick total unterschiedlich. Also die betreffende Person, wo ich auch gar nicht so richtig wusste, war das jetzt Männle, Weible oder was war das jetzt? Das war eine ganz andere Welt, andere Denkweise. Ich fand es aber wirklich sehr interessant, dass ich in dem Gespräch, wie gesagt, mich hat das halt im Glaubenszusammenhang interessiert damals, die hat zuerst, waren es eigentlich Phrasen, irgendwelche Texte, die sie mir entgegengeworfen hat, das war gar kein Austausch, das war so, sie hat sich in ihrer Rolle, wir sind die unterdrückte Minderheit und da muss man doch mal und so und irgendwann hat aber das Ganze gekippt und dann, und das fand ich eigentlich das Interessante, sind wir uns auf einer menschlichen Ebene begegnet. Das war jetzt, sag mal, muss ja nicht immer so sein, dass es so ein Gespräch gibt, aber ich fand das dann eigentlich ganz gut, weil das auf einer ganz anderen Ebene war. Das war nicht, also wir sind die unterdrückte Minderheit und wir müssen jetzt auch mal wieder Rechte kriegen und so, sondern das war eine ganz, ganz andere Sache und das fand ich gut. Weil man sich wirklich unterhalten hat. Ich habe so gesagt, ja, wie ich das sehe. Und ich bin ja der Gegenpol da dazu, so von meiner Einstellung. Und so gab es dann einen Austausch. Und dann fand ich, war das ein fruchtbares Gespräch.
Danke dir. Ich habe euch zu der Frage keine Skizze, weil ich da noch nicht durch bin. Ich habe eher ein verachtendes Herz, was andere Lebensstile anbelangt. Und bin da eher noch dran zu verstehen, wenn Paulus schreibt im Römer 5, wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden. Müssen wir mal genau hören. Wir sind durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Also da ist was, eine Versöhnung, die Gott mit dieser Welt schon hat. Gott hat in Christus die Welt mit sich versöhnt. Also die Versöhnung hat schon stattgefunden. Ob es der Einzelne annimmt oder nicht, das ist die Entscheidung, die jeder treffen muss. Aber ich bin gerade dabei, aus der Sicht heraus meine Klarheit beizubehalten, absolut, und trotzdem mit dieser Liebe auf Menschen zuzugehen, die sie liebt, so wie Jesus diese Menschen liebt. Und ich weiß noch nicht, wie die Geschichte ausgeht, in meinem eigenen Herzen drin, aber ich wollte es einfach ansprechen. Und wir haben letzten Sonntag die Waffenrüstung gehabt, zum gemeinsamen Unterwegs, wo es heißt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt dabei. Ja, da ist was Geistliches dahinter, wo die Menschen gefangen sind. Aber wie wir mit ihnen umgehen, wird für uns als Gemeinde noch eine wichtige Herausforderung sein, die wir miteinander bewegen müssen. Ja. Option 1, genau. So, ich könnte jetzt schließen. Oder ihr habt noch Bock auf eine letzte, eine letzte ermutigende Geschichte, was es bedeutet, wenn jemand da ist, ein geistlicher Vater, der jemand anderem hilft, keine negative Botschaft auf sein Herz zu lassen, sondern ihn ermutigt, sein Herz nicht zu verbittern, wie das beim Van Gogh der Fall war. Wer hat noch Bock auf die Geschichte? Machen wir so rum. Dann müsst ihr aktiv strecken. Okay. Also, mit der schließe ich dann aber, mit dieser Ermutigung. Das Herz von diesem jungen Mann, zeige euch mal gleich sein Bild, das war stark herausgefordert, weil es vom britischen Parlament dermaßen entmutigt wurde, dass ich mir vorstellen könnte, ich hätte schon viel früher aufgegeben. Und die Botschaft von dem britischen Parlament, wo der junge Mann, der Wilberforce, aufgetreten ist, was sie auf sein Herz schreiben wollten, war Entmutigung, Ablehnung und vor allem vergeblich. Vergeblich, was du machst, ist vergeblich. Der junge Mann, der Wilberforce, er war, keine Ahnung, in welchem Alter das war, wo ihn Gott ergriffen hat, wo er sein Leben Jesus gegeben hat und war durch eine andere Predigt in seinem Geist ergriffen wurde von der Idee, dass Sklaverei mit der Bibel nicht zu vereinbaren ist und dass Sklaverei in der britischen Gesellschaft keinen Raum mehr haben sollte. Der war so ergriffen von der Idee, dass er mit 15 Jahren begann zu studieren. Ich weiß nicht, ob eure 15-Jährige schon für ein Studium bereit wäret, um dann mit 20 Jahren das jüngste Mitglied im britischen Parlament zu werden. Das war Wilberforce. So ist er aufgewachsen. Und dann hat er, wenn die Recherche stimmt, von dem Prediger, wo ich es gehört habe, 10 Jahre lang seine Rede vorbereitet, die er zum Thema Abschaffung der Sklaverei im britischen Parlament halten wollte. Wenn ich mir vorstelle, Predigt 10 Jahre vorzubereiten, Mamma Mia. Und die Predigt, die Rede, es war wahrscheinlich so eine Mischung, ging 3,5 Stunden. Und der Wilberforce hat Argument von der Bibel durchleuchtet, exegetisch betrachtet und kam am Ende zu dem Konklusium, dass von der Bibel her, wenn man alles betrachtet, Sklaverei nicht im Sinne Gottes ist. Und alle haben komplett abgelehnt. Sein Gesetzesvorschlag ist durchgerauscht. Nein, mal jetzt keine aktuelle Vergleiche. Der ist komplett durchgerauscht. Und der Grund ist relativ einfach. So wie damals beim Van Gogh, die Leute keine dreckige Lumber nach Alkohol stinkende Menschen bei sich haben wollten, weil sie selber gut gekleidet waren, so hatten alle im britischen Parlament selber Sklaven daheim. Und keiner wollte seine Bequemlichkeit aufgeben und Sklaverei abschaffen, weil er selber davon ja profitiert hat. Und da hat er die Möglichkeit bekommen, im nächsten Jahr seine Rede zu wiederholen. Im nächsten Jahr die Predigt zu überarbeiten, die Rede noch zu verfeinern, vielleicht ein bisschen zu kürzen, ne, dass sie nicht einschlafen. Das dritte Jahr, das vierte Jahr abgelehnt, das fünfte Jahr, das sechste Jahr abgelehnt, das siebte Jahr, das achte Jahr, das neunte Jahr abgelehnt, keine Zustimmung. Vielleicht der eine oder andere mehr dabei, dann betrieb er Lobbyarbeit, wie man es heute auch tut, damals auch schon, hat Menschen besucht, hat sie versucht zu gewinnen für seine Idee. Und dann nach dem 15., 16. Jahr war er so weit, dass er den Eindruck hatte, viele im Parlament sind jetzt auf seiner Seite. Und da war am Tag der Abstimmung ein Fußballspiel in England und alle, die in seinem Dunstkreis waren, waren statt im Parlament im Stadion. Ich weiß nicht, ob es das damals schon gab, wie im Bundestag, dass die Hälfte im Urlaub ist. Und wieder ist es durchgerauscht. Und dann im 18. Jahr, vielleicht weil sie irgendwie die Nase voll hattet von diesem Wilberforce, der jährlich kam, ging sein Gesetzesvorschlag durch. Es passt auf, Stufe 1, dass keine Sklaven mehr von Afrika nach England importiert werden durften. Das war nach 18 Jahren der Gesetzesvorschlag, der durchging. Und dann dauerte es, jetzt passt mal auf, 24 weitere Jahre, bis die Sklaverei generell als illegal in Britannien erklärt wurde. Und dann praktisch alle Sklaven freigelassen werden mussten. Jetzt können wir alle rechnen. 18 plus 24 gibt 42. 42 Jahre, wo der Wilberforce Jahr für Jahr für Jahr für Jahr Entmutigung, lass es bleiben, Entmutigung, lass es bleiben. Dem sein Herz wurde Jahr für Jahr für Jahr von diesem britischen Parlament beschrieben mit allen negativen Botschaften. Es gab das Zwischenergebnis, ja, noch 18 Jahre, aber da ging es erst richtig los. Gott sei Dank hatte er einen Mentor. Gott sei Dank hatte dieser junge Wilberforce einen Menschen an seiner Seite, der sagte, lass nicht zu, dass diese Entmutigung auf dein Herz kommt. Lass es nicht zu. Und dieser Mentor John Wesley hat ihm Briefe geschrieben. Und der Prediger Joachim Lundquist war in England in diesem Museum von Wilberforce. Und da hängen diese Briefe vom Wesley. Und da steht drüber, rise up, young Wilberforce, rise up, steh auf, gib nicht auf, Wilberforce, steh auf, wenn Gott mit dir ist, dann können alle gegen dich sein, aber du wirst zum Ziel kommen. Ich muss an Paulus Timotheus denken, gib nicht auf, Timotheus, aufgrund deines Alters, steh auf, mach weiter, bleib dran. Und ohne diesen Mentor, der seine Gegner die Pinselstriche weggenommen hat. Ohne diesen Mentor, der immer wieder die Leinwand von dem jungen Wilberforce weiß gemacht hat und hat ihm Ermutigung, Ermutigung, Ermutigung draufgeschrieben. Ich glaube, er hätte es nicht überstanden, oder? Er wäre geändert wahrscheinlich wie Van Gogh, irgendwann verzweifelt, vielleicht mit dem Leben resigniert, was doch nicht Gottes Idee. Und deshalb bin ich froh, dass wir eine Gemeindefamilie sind, dass wir Kleingruppe haben, dass egal wer in der Welt uns Entmutigung aufs Herz schreibt, dass die Ermutigung, die wir hier erfahren, durch Jesus Christus auf unser Herz schreiben, der Brief Christi, dass diese Ermutigung hier stärker ist und unsere Herzen schützt und immer wieder neu bemalt mit seiner Botschaft. Amen. Okay, ihr Lobpreiser dürft nach vorne gehen. Wir singen gleich noch ein Abschlusslied. Ich möchte noch beten mit uns. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du größtes Interesse daran hast, unser Herz mit deinem Geist wie mit einem Brief zu bemalen. Bilder auf unser Herz zu schreiben, Jesus, die aus deinem Herzen kommen. Und ich bete und setze es frei, dass in der kommenden Woche, Jesus, du uns Dinge zeigst, die auf unser Herz gemalt sind, die da nicht hingehören. Dass du uns Dinge zeigst, die auf unserem Herzen drauf sind, die da nicht hingehören, die irgendjemand unautorisierterweise auf unser Herz gemalt hat, die uns hindern, das verheißene Land einzunehmen, die uns hindern, diesen Riesen zu erschlagen. Bet, Heiliger Geist, dass du unsere Wahrnehmung schenkst, was da wirklich draufsteht und dass wir das loslassen können, dass wir vergeben können, dass wir umkehren können und dass du, Heiliger Geist, diesen Brief Christi auf unser Herz malst. Dass du beginnst, die nächsten Wochen, Monate, unser Herz neu zu bemalen mit dem, was auf deinem Herzen ist. Wenn wir in deine Augen sehen, dass wir sehen, wie du über uns denkst, welche Bilder du in dir trägst für uns, dass dein Herz sich mit unserem Herzen synchronisiert, dass dein Herz in unser Herz übertragen wird und dass unser Herz deinem Herzen immer ähnlicher wird, weil wir in dein Angesicht schauen mit unverhülltem Gesicht, dass wir Anteil an deiner Herrlichkeit bekommen und du uns umgestaltest in dein Wesen, dass dein Herz zu unserem Herzen wird und diese Umgestaltung die Kraft und die Wirksamkeit des Heiligen Geistes ist. Das spreche ich heute Morgen aus über uns und ich danke dir, Jesus, dass du es bist durch dein vollbrachtes Werk. Und ich bete, dass du uns die Kraft und die Fokussierung gibst. Das Wort Fokussierung kommt mir gerade, dass wir in der nächsten Zeit uns fokussieren auf Zeiten mit dir, wo du redest zu uns. Dass wir uns fokussieren wie ein Laser auf Zeiten, die wir dir einräumen, wo das geschehen kann. Wo wir einfach da sind und du uns begegnest und unser Herz neu bemalst, wunderbar. Mit einem Bild, das dein Bild über uns ist. Amen.